Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist, und die Sterne ohne Licht sind, und die Berge in Bewegung geraten, und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden, und sich das wilde Getier versammelt, und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen, und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird, und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden, warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 11. März 2024, gleich dem 21. Iswan 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi gratuliert Zardari und hofft auf verstärkte Beziehungen zu Pakistan. Hisbollah schoss 30 Raketen auf Stellungen zionistischer Militärs ab. Jemenitische Streitkräfte werden während des Ramadan ihre pro-palästinensischen Angriffe im Roten Meer fortsetzen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi gratuliert Zardari und hofft auf verstärkte Beziehungen zu Pakistan. Präsident Ebrahim Raisi hat Asif Ali Zardari zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten Pakistans gratuliert. In einer Botschaft am Sonntag äußerte Präsident Raisi die Hoffnung, dass die beiden Länder angesichts der historischen, kulturellen und religiösen Bindungen während der Präsidentschaft Zardaris die bilateralen Beziehungen weiter ausbauen werden. Die Islamische Republik Iran gibt wie immer und insbesondere in der aktuellen Regierung ihre Bereitschaft bekannt, die Beziehungen zur Islamischen Republik Pakistan auszubauen, sagte er. Zardari wurde am Sonntag vereidigt. Es ist seine zweite Amtszeit als pakistanischer Präsident. Erstmals war der Witwer von Benazir Bhutto von 2008 bis 2013 Präsident. Der pakistanische Präsident wird von einer Wahlversammlung gewählt, die sich aus den beiden Kammern des Parlaments sowie aus Abgeordneten der Regionalparlamente zusammensetzt. Seine Amtszeit beträgt 5 Jahre. Laut einer Erklärung des Parlaments erhielt Zardari 411 Stimmen und schlug damit deutlich die 181 abgegebenen Stimmen für den nationalistischen Führer Mehmood Khan Akhaksai. Pakistans neu gebildete Nationalversammlung, wie das Unterhaus des Parlaments genannt wird, wählte Shehbaz Sharif am 3. März mit 201 Stimmen zum zweiten Mal zum Premierminister. Am 8. Februar 2024 fanden in Pakistan Wahlen statt, die von Kontroversen geprägt waren, mit der Abschaltung des Internets, Verhaftungen und Gewalt im Vorfeld der Wahlen. Die verspäteten Ergebnisse lösten bei der Übergangsregierung Vorwürfe der Wahlfälschung und des Wahlbetrugs aus. In der 77-jährigen Geschichte Pakistans ist es aufgrund des erheblichen politischen Einflusses des mächtigen Militärs des Landes keinem Premierminister gelungen, eine volle Amtszeit von 5 Jahren durchzustehen. Hisbollah schoss 30 Raketen auf Stellungen zionistischer Militärs ab. Am Sonntag schossen libanesische Hisbollah-Kämpfer mehr als 30 Raketen auf Stellungen der zionistischen Besatzer in den besetzten Gebieten der Shebar-Farmen ab. Bei dieser Operation zielten die Widerstandskämpfer mit entsprechenden Waffen direkt auf die Überwachungsausrüstung der Besatzer. Die Widerstandskräfte feuerten außerdem mehrere Raketen auf den Stützpunkt Al-Rahib und die umliegenden Stellungen der Besatzer ab. Bei einer ähnlichen Operation gab die Armee des israelischen Regimes nach dem Angriff von Hisbollah-Kämpfern auf den Al-Malaka-Stützpunkt im Norden des besetzten Palästina zu, dass ein Militärfahrzeug angegriffen worden sei. In einer weiteren Operation zielte der libanesische Widerstand mit einem Raketenangriff auf die Stützpunkte Ma'aliyah, Golan und Al-Ramta in den Höhen von Kafr Shuba. Als Reaktion auf die libanesische Widerstandsoperation griffen die zionistischen Militärs deren Stellungen rund um die südlichen Dörfer dieses Landes mit Artilleriefeuer an. Die libanesischen Widerstandskämpfer sind seit dem 8. Oktober 2023 nur einen Tag nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Sturm in eine Konfrontation mit dem zionistischen Feind geraten. Seitdem hat die libanesische Hisbollah immer wieder Stellungen der Besatzer angegriffen, auf einer Strecke von mehr als 100 Kilometern. In diesem Zusammenhang haben die zionistischen Medien wiederholt zugegeben, dass die Hisbollah im Norden der besetzten palästinensischen Gebiete immer noch die Oberhand hat und die israelische Armee in diesem Gebiet gefangen ist. Jemenitische Streitkräfte werden während des Ramadan ihre pro-palästinensischen Angriffe im Roten Meer fortsetzen. Der Führer der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah hat die unerschütterliche Unterstützung des jemenitischen Volkes für die palästinensische Sache bekräftigt und betont, dass die Streitkräfte des Landes ihre Vergeltungsschläge im Roten Meer auch während des heiligen Monats Ramadan fortsetzen werden. In einer Fernsehansprache am Sonntag in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a erklärte Abdulmalik al-Houthi, dass die jemenitischen Seestreitkräfte ihren Feldzug aus Solidarität mit den Palästinensern fortsetzen würden. Er lobte das jemenitische Volk für die wöchentlichen pro-palästinensischen Massenkundgebungen im ganzen Land. Die Demonstranten, die jede Woche auf dem As-Sabin-Platz in Sana'a zusammenkommen, leisten großartige und epische Arbeit. Sie gehen den gerechten Weg, sagte er. Diejenigen, die zum Gaza-Konflikt keine Haltung bezogen haben, haben tatsächlich den Tiefpunkt des Unglaubens und der Untreue erreicht, betonte al-Houthi weiter. Er beschrieb die Teilnahme an pro-palästinensischen Kundgebungen als weiterhin äußerst wichtig und stellte fest, dass die Massenkundgebungen eine klare Botschaft an die Feinde sendeten, dass jemenitische Operationen gegen mit dem israelischen Regime, den USA und Großbritannien verbundene Schiffe im Roten Meer uneingeschränkte Unterstützung der Bevölkerung hätten. Es ist eine Frage des Stolzes für die Jemeniten, als edle Krieger anerkannt zu werden, die ein klares Verständnis für das Leiden und das Elend des unterdrückten palästinensischen Volkes in der muslimischen Welt haben, hob Houthi hervor. Er beklagte auch die Untätigkeit einiger muslimischer Regierungen angesichts der anhaltenden israelischen Verbrechen in Gaza und warnte, dass ein solches Vorgehen unweigerlich unangenehme Folgen für alle Muslime weltweit haben werde. Die Jemeniten haben ihre offene Unterstützung für Palästinas Kampf gegen die israelische Besatzung erklärt, seit das Regime am 7. Oktober 2023 einen verheerenden Krieg gegen Gaza begann, nachdem die palästinensischen Widerstandsbewegungen des Gebiets die überraschende Operation Al-Aqsa-Sturm durchgeführt hatten. Damaskus, Palästina-Frage ist die Hauptfrage für Syrien. Am Sonntag, am Rande des Treffens der Außenminister der arabischen Länder, betonte der syrische Außenminister die Unterstützung von Damaskus für das palästinensische Volk und sagte, die Probleme Syriens mit den USA und Europa stünden in gleichem Zusammenhang. Der syrische Außenminister Faisal al-Maqdad bezeichnete die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den arabischen Ländern als einen nützlichen Weg und äußerte die Hoffnung, dass alle arabischen Länder die Forderungen Syriens hinsichtlich der Notwendigkeit einer Aufhebung der gegen Damaskus verhängten Sanktionen unterstützen würden. Am Rande des Treffens der Außenminister arabischer Länder erklärte al-Maqdad, dass die Palästinenserfrage das Hauptthema Syriens sei und Damaskus das palästinensische Volk und sein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung und die Bildung eines unabhängigen Staates mit Al-Quds Jerusalem als Hauptstadt unterstütze und fügte hinzu, die Position Syriens, dem palästinensischen Volk und seiner gerechten Sache zur Seite zu stehen, ist seit 1948 konstant. Der syrische Außenminister betonte außerdem, dass die Position Syriens und der arabischen Länder hinsichtlich der Notwendigkeit der Befreiung der besetzten Golanhöhen und des Südlibanon völlig klar und stabil sei. Al-Maghdad wies außerdem auf die Bedeutung des Außenministertreffens der arabischen Länder hin und stellte fest, dass die Probleme mit den USA und einigen europäischen Ländern mit Syrien durch die Position von Damaskus bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes begründet seien. UNRWA. Lage im Norden des Gazastreifens ist katastrophal. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, äußerte sich besorgt über die Folgen der Verhinderung der Bereitstellung von Hilfslieferungen für die Palästinenser auf dem Landweg und warnte, dass der Hunger seinen Schatten auf den Gazastreifen geworfen habe. UNRWA teilte am Sonntag mit, die Lage im Norden des Gazastreifens ist katastrophal und trotz wiederholter Aufforderungen wird noch immer die Lieferung von Hilfsgütern auf dem Landweg verhindert. Diese Institution fügt hinzu, die humanitären Hilfen für den Gazastreifen und ein sofortiger Waffenstillstand sind notwendig, um das Leben der Bewohner dieses Gebietes zu retten. UNRWA-Generalkommissar Philip Lazzarini sagte, in den 5 Monaten der brutalen Angriffe auf den Gazastreifen waren auch die UN-Mitarbeiter nicht in Sicherheit. In diesem Zeitraum verloren 160 UNRWA-Mitarbeiter ihr Leben. 150 Hauptquartiere wurden beschädigt und viele Schulen völlig zerstört. Mehr als 400 Flüchtlinge, die im Hauptquartier der Vereinten Nationen Zuflucht suchten, starben. Lazzarini erklärte weiter, Dutzende UNRWA-Mitarbeiter wurden in israelischen Haftanstalten festgehalten und gefoltert. In diesem Krieg wurden die Vereinten Nationen völlig ignoriert und völlig respektlos behandelt. Nach dem Krieg müssen alle diese Verbrechen untersucht und die Täter bestraft werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 1 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammed Ali Zodde mit dem Titel Lotfan, das heißt Bitte.
با تو باید از این حالت درام شاید بشم پایت تا بیام سایه به سایه وقت خوابم نمیخوابم از این حالم چه بیتابم خوش به حالم آخه تایی انتخابم یه کاری کن همه به ما به سادت کنن بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی را شه تو خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی لطفا
بشه به یه زنگ بشه به هم زنگ بزن واسه من حرفای قشنگ بزن یه کاری کنم به ما به سعادت کنم بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رفاقت کنم خیلی راحت خیلی راحت یه کاری کنم به ما به سعادت کنم بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی راحت
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, Sie sind mit den ersten 15 Versen der Sure Jin näher vertraut geworden. Wir setzen die Erläuterung zu dieser Sure 72 bei den Versen 16 und 17 fort. Sie lauten:
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا
Und wenn sie, die Menschen und die Dschinn, sich auf dem Weg der Wahrheit recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Im vorhergehenden Teil wurde auf die Belohnung der Guten und Bestrafung der Schlechten hingewiesen. Und nun heißt es im Vers 16 über die Belohnung der Gläubigen im weltlichen Leben: Wenn die Dschinn und die Menschen Gott ergeben sind und diesen Weg festen Schrittes beschreiten, schickt Gott ihnen viele gute Gaben. Allerdings, und darauf macht der Vers 17 aufmerksam, geht jede Gabe, die Gott schickt, mit Verpflichtungen einher und muss auf dem rechten Weg genutzt werden. Wenn einem Menschen vermehrt gute Gaben geschickt werden, so wird er damit auch auf die Probe gestellt. Kommt er in Versuchung und wird er wegen der Gabenfülle hochmütig und oberflächlich, oder dient ihm die Gabenfülle dazu, den anderen Menschen zu helfen, insbesondere den Bedürftigen? Die Erfahrung zeigt, dass der Mensch durch Besitz und Reichtum schneller in Versuchung gerät und einer größeren Bewährungsprobe ausgesetzt ist als durch Armut und Bedürftigkeit. Dies hängt damit zusammen, dass Reichtum den Menschen in der Regel unachtsam macht und ihn in die materiellen Freuden eintauchen und Gott vergessen lässt. Umgekehrt wenden sich Menschen, die nur über wenige materielle Mittel verfügen, in der Regel mit der Bitte um Hilfe an Gott, und sie gedenken seiner mehr. Der Vers 17 verheißt: Wer aufgrund der vielen Gaben, die er von Gott erhalten hat, nicht mehr seiner gedenkt, wird schon im Leben dafür eine harte Strafe erfahren. Wir möchten der obigen Stelle in der Sure Dschinn folgende Anmerkungen hinzufügen. Erstens, die Standhaftigkeit auf dem Weg des Glaubens trägt schon in dieser Welt ihre Früchte und wird mit einem gesteigerten Lebensunterhalt belohnt. Zweitens, nicht jede Beharrlichkeit ist gut. Manchmal ist jemand nur aus Trotz und Eigensinn beharrlich. Aber die Beharrlichkeit und Standhaftigkeit auf dem Weg der Wahrheit ist eine gute Sache und zählt als wert. Drittens, der Mensch darf sich nichts auf Wohlstand einbilden und damit prahlen. Ein gutes finanzielles Einkommen und Eigentum gehören zu den Mitteln, mit denen Gott die Menschen auf die Probe stellt. Wir wenden uns den Versen 18 und 19 der Sure Dschinn zu, nämlich: Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Und als Muhammad, Allahs Diener, aufstand zum Gebet, um ihn anzurufen, hätten sie ihn beinahe erdrückt. Ein Zeichen für die Standhaftigkeit auf dem Wege Gottes besteht darin, dass in den Gebetsstätten nur Gott angebetet wird und kein anderer. Jeder in den Gebetsstätten soll nur Diener Gottes sein. In jener Zeit aber war die Masjidul Haram, die heilige Moschee in Mekka, mit der Kaaba, ein Ort, an dem zahlreiche Götzen standen. Die Götzendiener beteten während der Umkreisung der Kaaba diese Götzen an. Ähnlich wird heute in den Kirchen der Christen Jesus als Sohn Gottes angebetet und sein Bildnis und das Bildnis von seiner Mutter Hazrat Maryam werden als besonders heilig verehrt. Als der Prophet Gottes in der heiligen Moschee in Mekka zum Gebet stand, wurde er, wie die Geschichte berichtet, von den Götzendienern umringt und von ihnen verspottet. Sie machten Lärm, um seine Stimme zu übertönen und zu verhindern, dass andere ihm zuhören. Darauf nimmt der Vers 19 Bezug. Folgendes können wir uns einprägen. Erstens, im Islam nehmen Moscheen einen hohen Platz ein. Sie gehören nicht den Menschen, sondern Gott. Zweitens, wir dürfen niemals jemanden neben Gott stellen und anbeten. Drittens, der beste und höchste Zustand während des Ritualgebetes ist erreicht, wenn der Mensch sich vor Gott niederwirft. Sajdah bedeutet Niederwerfung und davon abgeleitet heißt der Ort, an dem das Ritualgebet mit der wiederholten Niederwerfung verrichtet wird, auf Arabisch Masjid, Moschee. Viertens. Die Dienstbarkeit gegenüber Gott ist die Vorstufe zur Aussendung der Propheten. Der Prophet Gottes hat seinen hohen Rang erreicht, weil er Diener Gottes war und nur Gott diente. Abschließend sollten wir noch die Verse 20 bis 22 der Sure Jin verlesen und betrachten.
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
Sag, ich rufe nur meinen Herrn an, und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Vorteile noch Schaden zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, sollte ich ihm nicht gehorchen, und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. In diesen Versen erhält der Prophet den Auftrag, seine Beziehung zu Gott klarzustellen und ebenso seine Beziehung zu den anderen. Er soll verkünden: Ich bin Diener Gottes, nur ihn bete ich an. Was andere Gott als Teilhabe zur Seite stellen, lehne ich ab. Und sollte ich Gott nicht gehorchen, wird niemand mich vor seiner Strafe schützen können. Der Prophet sollte den anderen verdeutlichen, dass er ein Mensch wie sie ist. Und mit dem einzigen Unterschied, dass er von Gott den Auftrag erhalten hat, sie recht zu leiten und auf den Weg der Wahrheit zu rufen. Er sollte ihnen sagen, dass er sich selber keine Vorteile beschaffen kann, geschweige denn, dass er dazu für andere in der Lage sei. Der Prophet konnte ihnen also auch nicht jenen spirituellen Fortschritt, den er sich für sie wünschte und der für sie vorteilhaft war, beschaffen. Er sollte den anderen auch sagen, dass er nicht in der Lage ist, Schäden, die ihn oder die anderen treffen könnten, abzuwenden. Mit diesen Versen in der Sura Jin sollte der Prophet verdeutlichen, dass er keinen Einfluss besitzt, der von Gott unabhängig gewesen wäre. Er sollte klarstellen: Alle Macht liegt in Gottes Hand. Auch als Prophet kann er einen Schaden oder Kummer, den Gott für ihn vorsieht, nicht abwehren. Als Gesandter Gottes kann er höchstens seinen Herrn bitten, dass er diesen Schaden verhindert, und möglicherweise wird seine Bitte erhört. Folgendes wird ersichtlich. Erstens, es sind Gottdienstbarkeit und Enthaltung von jeglicher Götzenverehrung, welche die Propheten für ihre Berufung und Aussendung qualifizierten. Zweitens, wer den rechten Weg und die Rechtleitung ablehnt, der wird einen großen Schaden hinnehmen müssen. Drittens, keiner genießt Immunität gegenüber dem Gesetz Gottes. Vor seinem Gesetz sind alle gleich, selbst die Propheten. Sollten sie sich den Geboten Gottes widersetzen, sind auch sie nicht vor der Strafe Gottes sicher.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Mirzazadeh mit dem Titel Kutsch, auf Deutsch Auswanderung.
حواله لناب ریان رندامن بردگنی خواه جان شلو چیان یارامن تنی و دو رندامن آگری میان عزیزه تنی و دو رندامن آگری میان عزیزه دل خلقه عزیزه نچیان خوش رندامن دل مجه حواله جلگر رشه یارامه راوه ورین رندامه نا نصف بشه عزیزه راوه ورین رندامه نا نصف بشه عزیزه گلا ارمان 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 سر و قرانه من برفتگه تو رو بران حواله دیسا گلا ارمان 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 سر و قرانه من یاره باردگه پا هم سفرانه یاره سر و قرار برفتک دورو بران دواندین و قطران باردک به هم سفران هر نچیان و کمران نکوچی خوشه گذران هر نچیان و کمران نکوچی خوشه گذرانه دوان ورین حوالو کبار کنی رندامن جنو خزین عزیزه سیار کنی یارامن غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو غم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang.
Ferdowsi.
Von gestern bis heute.
Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, Sie nehmen uns auch heute wieder gerne in Ihrer gemütlichen Stube auf und lauschen unseren Berichten im Rahmen der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Ferdowsi ist ein Dichter, der vor über 1000 Jahren in der Zeit der muslimisch-iranischen Samanidenfürsten in Iran aufwuchs. Er ging also aus einer Zeit hervor, in der die Liebe der Samanidenfürsten zur iranischen Tradition und Kultur in Blüte stand. Und in dieser Zeit hat er sein Shahnameh, das Buch der Könige, begonnen. Das Shahnameh war der Ausdruck der politischen und nationalistischen Ideale der Samaniden, die sich selber als Nachkommen der Sassaniden 224 bis 651 nach Christus und Initiatoren der Wiederbelebung von Unabhängigkeit und alten Traditionen der Iraner ansahen. Ferdowsi begann zur Zeit des Samanidenherrschers Mansur ibn Nuh 997 bis 1005 nach Christus die Verse des Shahnameh zu dichten und nach dem Tod von Dariri um 980 nach Christus setzte er mit Hilfe des Shahnameh Abu Mansuri seine Dichtung fort. Amin Riahi, ein bekannter Ferdowsi-Forscher, sagt diesbezüglich, vielleicht hat die Berühmtheit der Samanidenfürsten in ihrer Leidenschaft für Dichtung und die antike Vorgeschichte Irans die Hoffnung in Ferdowsi geweckt, dass er nach Abschluss seines Werkes dieses dem Samanidenherrscher überreichen werde. Wie Ferdowsi selbst berichtet, schließt er die erste Zusammenstellung seiner Verse am 25. Esfand 1384 nach der Hijra, das heißt am 10. März 995 nach Christus, im Alter von 55 Jahren ab. Zu dieser Zeit herrschte Nuh der Zweite, der Sohn von Mansur, in Iran. Zu dieser Zeit war die Samanidenherrschaft schon geschwächt und die Zeichen ihres Niedergangs wurden offensichtlicher. Das erste Shahnameh Ferdowsis ist ein Dokument seiner Jugendjahre sowie seiner nationalistischen Begeisterung für Iran. In diesem Shahnameh finden wir vorwiegend Geschichten über die Pahlevane und es ist voller Frische, Kraft und Heiterkeit. Eine weitere Besonderheit dieses ersten Shahnamehs von Ferdowsi ist der nur kurze historische Abschnitt, das heißt der Abschnitt über die Zeit der Samaniden. Die Fertigstellung seines ersten Shahnameh bedeutete für Ferdowsi aber nicht das Ende seiner Arbeit, denn wie solide Beweise, insbesondere seine eigenen Verse im Shahnameh zeigen, hat er sich danach dessen Vervollständigung und Vervollkommnung gewidmet. Sein erst verfasstes Werk hat Ferdowsi keinem König oder Herrscher gewidmet und zum Abschluss die Verewigung seines eigenen Namens als Lohn für seine Mühen und Anstrengungen betrachtet. Wenn auch das erste Shahnameh des großen Dichters Ferdowsi die geistige Strömung der Samanidenzeit wiedergibt, so war doch der Name der Samaniden nicht darin enthalten. Lediglich in einem Vers im Abschnitt über die Ashkanian, in dem Ferdowsi von der Unbeständigkeit der Welt und der früheren Herrscher spricht. Nur in diesem Abschnitt nennt er auch die Samaniden. Wo sind die großen Sassaniden von den Bahramian bis zu den Samaniden? Es ist nicht klar, ob es die Entfernung Ferdowsis vom Sitz der Samanidenfürsten war, dass er diese nicht erwähnt hat, oder ob es mit großer Wahrscheinlichkeit die Lobpreisung der Samanidenfürsten gab und diese später in der Zeit der Ghaznavidenkönigs Mahmud entfernt wurden. Als diese erste Ausgabe des Schahnameh beendet wurde, war Ferdowsi also 55 Jahre alt. Abschriften dieses Exemplars wurden an Freunde des Dichters weitergegeben. Aber so bezeugen es seine Verse im Schahnameh, würdigte niemand des großen Meisters Werk, deshalb hielt er es zurück, um es einmal einem würdigen Adressaten zu übergeben. Ferdowsi sah die herrschenden Wirrnisse und das Durcheinander seiner Zeit als Ursache dafür an, dass die Bedeutung seines Werkes unentdeckt blieb. Er selber wusste um die Größe seines Schaffens. Er wusste, dass dieses Schahnameh gleich einer Wiederbelebung und Erhaltung des iranischen Nationalbewusstseins ist. Aus diesem Grund war sein ganzes Anliegen der Dichtung des Schahnameh gewidmet und nach der Anfertigung des ersten Exemplars stellte er seine Bemühungen noch nicht ein und widmete sich der Vervollständigung und Verschönerung. Denn seine Liebe zu Iran und der Sprache und Kultur seiner Heimat war eng mit seiner Seele und seinem Geist verbunden. Etwa im Jahr 1387 nach der Hijra, 997 nach Christus, endete die Samanidenherrschaft und die türkischstämmigen Ghaznaviden übernahmen die Macht. Historiker sehen als Ursache des Untergangs der Samaniden die Unzufriedenheit der Abbasiden-Kalifen in Bagdad über die gesellschaftliche und kulturelle Situation im Gebiet der Samaniden und insbesondere in der Hauptstadt Bukhara an.
Im Gebiet des Samaniden lebten die Anhänger verschiedener Religionen, aber die Mehrheit waren Muslime. Die iranischen Muslime betonten, während ihre islamischen Überzeugungen fest waren, jedoch ihre iranische Nationalität und Kultur. Verschiedene schiitische Richtungen hatten im Iran ihre Verbreitung gefunden. Unter ihnen hatten die Ismailiten mehrere Anhänger, und sie hatten bei den Oberen der Gesellschaft und am Hofe der Samaniden Einfluss gewonnen. Die Abbasiden-Kalifen saßen aber nicht tatenlos herum und die türkischen Qarachani und die islamischen Rechtsgelehrten in Bagdad wiegelten gegen die Samaniden auf, bis im Jahre 999 nach Christus ihre Herrschaft zu Ende ging. Zu Beginn der Herrschaft der nachfolgenden Ghaznaviden hofften die Iraner auf eine Verbesserung der Situation und unterstützten Sultan Mahmud. Sie hofften, er könne eine einheitliche und starke iranische Macht aufbauen. Auch Ferdowsi hat in den Versen des Schahnameh darauf hingewiesen. Er hat die Machtergreifung von Mahmud beschrieben und alle Hoffnungen der Menschen in Iran diesbezüglich erwähnt. Mahmud der Ghaznavide zeigte sich zunächst als Gönner und Förderer der iranischen Traditionen und Kultur und tat sich groß damit, ein Freund Irans zu sein. Auch behauptete er, dass seine Wurzeln bis zu Yazdgerd, dem letzten Herrscher der Sassaniden-Dynastie, zurückreichen. Zu Beginn seiner Herrschaft täuschte er vor, dass sein Weg die Fortsetzung der samanidischen Führung und Politik sei und schenkte dem Begehren des Volkes seine Beachtung, um das Fundament seines Thrones zu stabilisieren. Er stellte für gehobene Ministerämter sogar Iraner ein, die sich ihrer alten Kultur und Tradition verpflichtet fühlten. Auch rühmte er sich, wie schon gesagt, ein Förderer der Wissenschaft und Literatur zu sein, solange bis alle von seiner Liebe zu Gedichten und Dichtungen erfuhren. Musik. Es war wohl zu dieser Zeit, als sich Ferdowsi entschloss, nach der Fertigstellung der zweiten und vollständigen Ausgabe des Schahname diese dem Ghaznaviden-Herrscher zu widmen. Wie es seinen Versen zu entnehmen ist, war er damals schon 71 Jahre alt. Der nach Ferdowsi lebende persische Dichter Nizami Aruzi schreibt in seinem Werk Chahar Maghale, zu Deutsch vier Abhandlungen, dass das Schahname in vier Bänden an Mahmud den Ghaznaviden überreicht wurde. Aber Ferdowsi und seinem wertvollen Werk wurde die Gunst des Herrschers nicht zuteil. Als Ursache dafür sehen manche die abfälligen Reden derjenigen, die Sultan Mahmud umgaben, an, insbesondere die seiner Hofdichter. Sie sind davon überzeugt, dass diese aus Angst davor, selber in ein schlechtes Licht zu geraten, versuchten, Ferdowsi vor dem Herrscher herabzuwürdigen. Und es entstand ein Konflikt zwischen dem Dichter und Sultan Mahmud. Ferdowsi-Experten und Historiker sehen aber die Ursache für diesen Konflikt in der unterschiedlichen Weltanschauung der beiden. Bei genauem Studium der politischen und gesellschaftlichen Situation zur Zeit der Ghaznaviden scheint es, dass der Grund für die Ungewogenheit des Sultans gegenüber Ferdowsi und seinem Poesiewerk in einer grundsätzlichen Änderung der Politik des Sultans beruht. Das Schahname reichte den Ghaznaviden zu einer Zeit, in der die arabische Sprache eine sehr starke Verbreitung gefunden hatte und Mahmud bedingungslos dem Abbasiden-Kalifat in Bagdad ergeben war. Wenn er unter diesen Umständen das Schahname gewürdigt hätte und sich dessen Verfasser geneigt gezeigt hätte, wäre es nur verwunderlich gewesen. Denn die Botschaft im Buch der Könige von Abul-Rassem Ferdowsi betont ja die Größe und Unabhängigkeit Irans, was eine Trennung von Kalifat in Bagdad bedeutet hätte. Wie hätte der Ghaznavide ein solches Werk akzeptieren können, wenn er seine Macht nicht riskieren wollte? In den Geschichtsbüchern steht, dass Mahmud sein Tun später bereut hat, aber für den großen Meister Ferdowsi war es dann schon zu spät. Er hatte seine Augen für immer geschlossen. Der deutsche Dichter Heinrich Heine hat die Tragödie des Lebensendes von Ferdowsi in seinem Werk »Der Dichter Ferdowsi« in Verse gefasst. Dort heißt es, nachdem beschrieben wird, wie Sultan Mahmud letztendlich den Entschluss gefasst hat, Ferdowsi für sein Buch der Könige doch noch reichlich zu belohnen und eine Karawane beladen mit Reichtum ins Westtor der Stadt Tus, in der Ferdowsi lebte, einzog, doch durch das Osttor am anderen End von Tus zog in demselben Moment zur Stadt hinaus der Leichenzug, der den toten Ferdowsi zu Grabe trug.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.